Radio Sai, Deutschland.
Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zu dieser Sendung. Wir haben uns heute mit Rita Bender getroffen. Vielen Devotis ist sie ja bereits bekannt, da sie von 2010 bis 2015 gemeinsam mit ihrem Mann Rainer den Zweig der Erziehung in der internationalen Satya Sai-Organisation geleitet hat und so mit vielen Devotis in Kontakt gekommen ist. Aber welcher Mensch verbirgt sich hinter dem Amt? Das kommt bei solchen offiziellen Begegnungen meist viel zu kurz. Und diese Lücke möchten wir heute schließen. Wir legen diese Stunde Bhagavan Sri Satya Sai Baba in Demut zu Füßen. Saram, liebe Rita, erzähl doch unseren Hörerinnen und Hörern zuerst einmal, wie und wann dein Weg zu Swami begann.
Ja, mein Weg zu Swami, der begann in der Familie. Also ich bin in einer katholischen Familie aufgewachsen und dafür bin ich auch meinen Eltern sehr, sehr dankbar. Das war schon sehr, sehr wichtig, in so einem geschützten Rahmen und religiös erzogen zu werden. Das war recht schön. Und als ich dann so 13 Jahre alt war, ich war immer mit der katholischen Jugend unterwegs. Und mit 13 war ich mit der katholischen Jugend aus dem Nachbardorf unterwegs.
Was heißt unterwegs? Wie kann ich mir das vorstellen?
Also das war eine Sommerreise in eine Jugendherberge nach Österreich, nach Wörgl. Interessanterweise wohnen wir jetzt seit 2 Jahren ganz in der Nähe von Wörgl. Und das war, wie gesagt, eine Jugendgruppe aus dem Nachbardorf. Ich kannte die Leute dort noch gar nicht. Und ja, und in dieser Jugendherberge waren wir so 7 Mädchen in einem Zimmer. Und das war eine tolle junge Mädchengruppe. Und die konnten alle so schön singen. Und die hatten auch so viel Freude am Singen und ich war da so gerne dabei. Und einmal, da gingen wir auf so einen kleinen Berg, so einen Hügel, und da war eine Bergkapelle, eine wunderschöne Bergkapelle. Die hatte sogar eine kleine Empore und da standen wir auf der Empore und da haben die Mädchen gesungen das Lied, die Melodie, Oh, when the Saints Goes Marching In. Und die haben aber einen deutschen Text gesungen und da war die erste Strophe: Und wenn der Herr einst wiederkommt, dann lass mich auch dabei sein. Und das hat mich damals so im Herzen berührt, dass ich mit 13 wusste, ja, wenn mein Jesus Christus wiederkommt, egal wo er sein wird, lass mich auch dabei sein. Und in der zweiten Strophe hieß es, und wenn der Herr die Brote bricht, dann lass mich auch dabei sein. Das war so mein Erlebnis mit 13 und dann vergingen so die Jahre. Und irgendwann so, naja, circa mit 28, da kam ich in eine Reiki-Gruppe über meine Schwester und dann habe ich so die ersten spirituellen Bücher gelesen und kam so aus meiner katholischen Ecke heraus und in den Büchern standen dann so Namen wie Allah, Buddha, Shiva, Jesus, alles in einer Reihe mit Komma getrennt und das war schon wirklich sehr erstaunlich, dass es neben Jesus doch noch so viele andere gab.
Nun sind die christlichen Kirchen ja ganz schön streng, wenn es um andere Glaubensrichtungen geht. Anders zumindest als zum Beispiel der Hinduismus, der ja auch Jesus akzeptiert. Gab es für dich irgendwelche Probleme, wo du so katholisch aufgewachsen bist?
Also ich kann sagen, wie die katholische Kirche mit mir umgegangen ist. Die waren immer sehr, sehr liebevoll. Egal, was ich als Person oder wie man mich so kannte. da hatte ich keine Probleme mit. Erst später, nach dem ersten Aufenthalt bei Swami, da hatte ich meinen Prozess mit Jesus, ja. Ja, und vor meinem ersten Abflug nach Indien hatte ich einen Traum von unserem damaligen katholischen Pfarrer. Und er kam in den Traum und sagte zu mir, wenn du von Indien zurückkommst, dann bringe mir bitte ein Päckchen Vibhuti mit.
Ja, wunderbar.
Ja, das war so diese erste, die erste Berührung mit dieser Reiki-Gruppe. Und in dieser Gruppe lernte ich sehr viel Neues kennen, wirklich einen spirituellen Weg. Plötzlich wusste ich, es gibt viel, viel mehr darüber zu wissen. Und es hat schon sehr viel verändert in meinem Leben. Und ja, und dieser Reiki-Lehrer, der brachte schon mal ein ganz, ganz neues Wissen in mein Leben. Und später dann, also fast parallel, lernte ich noch eine Heilpraktikerin kennen und bei ihr erlernte ich dann die Meditation, also eine andere Meditationsweise. Und das erwähne ich auch deshalb, weil bei dieser Gruppe mit der Meditation, da traf ich dann auch auf meine Freundin wieder, auf Christine. Christine kannte ich dann vorher nur mal bei einem Skiurlaub, aber dann haben wir uns wieder getroffen und sie kam dann auch mit in die Reiki-Gruppe und ich erwähne es deshalb, weil wir sind dann den ganzen Weg zu Swami fast immer gemeinsam gegangen. Ganz, ganz wertvoll, dass wir das zu zweit machen durften. Und aus dieser Reiki-Gruppe fuhren dann zwei Lehrerinnen nach Indien und wir wussten das gar nicht, aber als sie zurückkamen, dann brachten die Fotos mit von Satya Sai Baba und auch Bücher. Und dann hieß es aber so von den anderen in der Gruppe, die sagten, naja, ich weiß nicht und das ist nicht so und ach, lass mal lieber die Finger davon. Und ich war damals einfach unwissend, ich war so, naja, ich wollte auch nicht unbedingt einen indischen Guru haben. Dann habe ich auch die Finger davon gelassen.
In welchem Jahr war das ungefähr?
Das war 1995, als ich zum ersten Mal davon hörte. Ja, und dann kam natürlich auch so die Öffnung mit der Zeit und immer über diese Gespräche, über diese Gruppe. Und aus dieser Reiki-Gruppe wurde dann eine Baba-Gruppe. Wir fingen dann an, Bhajans zu singen und sie haben uns Bücher gebracht. Und also die beiden Lehrerinnen eben. Ne? Ja, so ging das immer weiter und ich fing an, so mein erstes Buch zu lesen. Und mein erstes Buch, das war von dem Therapeuten, von dem Stepski, über Beziehungen hat er geschrieben. Und mir hat es sehr geholfen damals. Und ich habe viel über mich selber, über mein Leben, über meine Beziehung nachgedacht. Und ich weiß noch genau, ich war beim Staubsaugen. Und dann kam in mir so die Frage, ja, und wer ist jetzt Satya Sai Baba für mich? Und in dem Moment gab es eine ganz starke Bewegung in meinem Herzen und die Erinnerung kam, und wenn der Herr einst wiederkommt, dann lass mich auch dabei sein. Das berührt mich heute noch genauso wie damals und es war einfach so, dass ich dann nur noch den Staubsauger ausmachen konnte. Ich habe einfach nur noch geweint, 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 mich auf mein Bett gelegt und erst mal ein Kopfkissen nass geweint. In der Nacht darauf hatte ich meinen ersten Traum mit Swami. Und zwar in dem Traum lag ich krank im Bett. Er kam die Tür herein und er schaute so nach links oben und dann materialisierte Swami ein Brot. Und dann brach er dieses Brot, ja, und gab mir die Hälfte.
Das war der zweite Teil von dem Lied.
Genau, genau.
Thank you.
Ja, das war so in dieser Zeit, 95. Mit dieser Gruppe, mit dieser Baba-Gruppe war ich dann sehr verbunden. Wir waren regelmäßig zusammen und das war auch recht schön. Wir haben miteinander die Bhajans gelernt und uns mit Swamis Lehre beschäftigt. Wir sind aber auch noch zu vielen anderen gegangen. Also da gab es noch interessante spirituelle Lehrer und Lehrerinnen und wir besuchten hier jemanden und dort jemanden. Und das war sehr, sehr interessant für meinen Verstand. Aber es verwirrte auch mein Herz. Und das hat sich dann erst später aufgelöst, diese Verwirrung. Eine Lehrerin, die nahm mich auch immer schon mit zu den Veranstaltungen von der Satyasaya-Organisation Wollen, Wissen, Wirken, damals auf Burg Breuberg oder in Bad Homburg. Und das war für mich auch ganz, ganz wunderbar. Ich konnte da einfach teilnehmen und mir das anhören. Und das war alles so neu und so wichtig. Und das spürte einfach im Herzen, das stimmt so für mich, das ist so wichtig. Und eine fragte mich dann mal so ganz nebenbei, und wie oft warst du schon in Indien? Und ich sagte, noch gar nicht. Ja, dann bist du hier. Also irgendwie dachte ich, habe ich jetzt die Reihenfolge vertauscht. Das war so ein bisschen auch der innere Anstoß, dann zu sagen, ja, ich packe jetzt mal die Koffer. Und 1999 war es dann soweit.
Erzähl doch bitte noch ein bisschen was für unsere jüngeren Devotis über das WWW. Ist das eigentlich identisch mit dem heutigen Esse-Institut?
Nein, das ist ein Angebot von der Satyasaya-Organisation Wollen, Wissen, Wirken. Gibt es immer noch? Gott sei Dank, ja. Zweimal im Jahr. Und die Organisation lädt dann das Esse-Institut ein. Und das Esse-Institut bietet eine Ausbildung an. Also du kannst dort zum Aufgabenträger ausgebildet werden. Du kannst dort bis zum Seillehrer ausgebildet werden. Das heißt, du kannst dann auch mit Kindern arbeiten. Dort werden auch Schullehrer ausgebildet, die dann eben Swamis Lehre in die Schule tragen.
Nun also die erste Reise zu Swami.
Also bevor ich jetzt so zu diesem ersten Aufenthalt komme, möchte ich noch ein bisschen was zu meinen Träumen sagen. Weil in dieser Zeit, also vor diesem ersten Aufenthalt, habe ich so oft von Swami geträumt. Und er hat mir in den Träumen so viel Lehren gegeben. Vor allem hat er mir immer gezeigt, ich weiß alles, ich bin überall, ich bin allwissend, ich bin allgegenwärtig. Und da gab er mir wirklich auch nette Träume. Und vielleicht vorweg, bevor ich so den ersten Traum mal erzähle, ein Zitat von Swami. Da sagt Swami, wenn ich in einem Traum erscheine, geschieht es, um dir etwas mitzuteilen. Es handelt sich nicht um einen gewöhnlichen Traum, entspringt nicht deiner Einbildung. Ich gebe dir Antwort auf deine Fragen. Ich segne dich, ich gewähre dir Gnade und dies geschieht aufgrund meines Willens und deiner spirituellen Übungen. Und Swami ist ja in meinen Träumen oft so witzig, er ist so humorvoll, so wie ich es einfach liebe. Also einen Traum muss ich unbedingt erzählen. Wir hatten damals ein Sommerfest zu Hause mit vielen Gästen und es wurde natürlich bei uns noch Fleisch gegessen. Ich selber war schon Vegetarierin, schon einige Jahre, aber mein damaliger Mann nicht und von daher gab es eben Sachen auf dem Grill und die Gäste waren dann in der Nacht vielleicht so gegen 2 ungefähr waren die dann weg gewesen und wir haben noch aufgeräumt, wie das so üblich ist. Ich stand in der Küche und mein damaliger Mann, der rannte immer hin und her und brachte die Sachen von der Terrasse in die Küche und ich stand in der Küche und habe weggeräumt. Jetzt hatte ich da noch so ein fertig gegrilltes Würstchen, das mich so sehr anlachte. Und ich hatte so eine Lust bekommen, da jetzt mal reinzubeißen. Aber da ich ja allen erzählt habe, ich bin Vegetarierin, ging das natürlich nur heimlich. Also habe ich da mal kurz reingebissen, habe ganz schnell gekaut, habe dieses Stückchen runtergeschluckt. Ich glaube, es ist mir irgendwo mittendrin stecken geblieben. Naja, damit er ja nichts merkt. Ja, und dann kam Swami in meinen Traum.
Oh, oh.
Und in dem Traum war es so, mein erstes Bild von Swami ist ein etwas größeres Porträt. Da hält er die rechte Hand zum Segen. Und dieses Bild stand in einem Garten, im Grünen. Und ich kam in diesen Garten und sah auf Swamis Bild. Und er schaute mich an von diesem Bild, schaut er wirklich ganz direkt einem in die Augen mit seiner rechten segnenden Hand. Und man muss sich vorstellen, das ging jetzt innerhalb von einer Sekunde. Also Swami nahm seine rechte Hand, griff nach unten, holte ein Würstchen hervor, steckte es sich in den Mund, fing an zu kauen und nahm ganz schnell die Hand wieder zum Segen. Er kaute und ja, schmunzelte dabei. Und ja, nach solch einem Traum wurde ich dann direkt wach. Das macht er dann immer so, damit man sich die Träume auch merkt.
Take my
Also Swami hat geschmunzelt, er kennt ja unsere kleinen Geheimnisse.
Ja.
Er hat also nicht ein bisschen streng geschaut?
Überhaupt nicht. Nur, hallo, ich bin allwissend. Ich weiß alles. Ja. Es gibt keine Geheimnisse vor mir. Und so lehrte er mich einfach über diese Träume.
Hast du noch einen?
Gerne. Das war alles so um diese Zeit vor 99. Also, wir hatten so eine ganz große Tafel und alle saßen, also Devotis, Sai-Devotis saßen um diese Tafel herum und es war feinst gedeckt, wunderbar. Und Swami war so der Mundschenk. Er ging um den Tisch herum und schenkte jedem etwas zu trinken ein. Und er kam zu mir und er hatte Rotwein. Und ich guckte ihn an und sagte, aber Swami, du lehrst uns doch, wir sollen keinen Alkohol trinken. Und dann schaute er ganz süß und sagte, ein bisschen ist gut für die Stimmung. Ja, aber es gab auch andere Träume. Einmal hielt ich in einem Traum ein Bild von Swami in meinen Händen und ich konnte beobachten, wie sich Vibhuti gebildet hat. Oder ich durfte im Traum seine Füße berühren. Auch das hat er wieder so witzig gemacht. Ich habe seine Füße berührt und geküsst und dann ging er hin und ging mit dem einen Fuß so über den anderen drüber, den ich so berührt hatte, den ich geküsst hatte. So, weiß nicht, ob man sich das vorstellen kann. So wie so ein Drüberwischen mit dem anderen Fuß einfach. Hatte auch Interviews in den Träumen. Also mit den Träumen verwöhnte er mich und das tut er auch immer noch. Ich hatte jetzt gerade vielleicht vor einem halben Jahr einen ganz schönen Traum, den ich erzählen kann. Und zwar, was war mir in dem kleinen Mandir? Also ich saß in dem kleinen Mandir und Swami kam herein und neben seinem Thron stand ein Sessel. Swami saß ja manchmal auf ganz einfachen Sesseln, gell? Und er kam herein und er setzte sich auf den Sessel neben seinen Thron. Und dann griff er so zur Seite und holte ein sehr großes rotes Herzkissen hervor und legte dieses Kissen auf den Thron. Ja, das Herz ist das Wichtige, die Liebe auf dem Thron in uns.
Ja, man sieht ja nur mit dem Herzen gut.
Ja, es gab viele Träume. Auch einmal, da war er in einer Abstellkammer in meinem Elternhaus, in der hintersten Ecke, hinter all dem Gerümpel, hinter meinen alten Skiern kam er hervor und guckte und zeigte sich einfach, ich bin in jeder Ecke, ich bin überall.
War das nicht am Anfang erschreckend? Da ist jemand, der weiß alles über mich? Oder war das durch die Kirche schon abgedeckt, Jesus oder Gott weiß alles über dich?
Ich glaube, das war abgedeckt über den Moment, als er mir sagte, über dieses Lied. Und wenn der Herr einst wiederkommt, dann lass mich auch dabei sein. Und über den Traum mit den Broten. Er war für mich von Anfang an Gott. Ich hatte keinen Zweifel. Ich habe ihn noch nie als Mann gesehen. Er war Gott in Menschengestalt. Ja.
Surrender, trust, surrender.
Nun also das erste Mal Prashanthi.
Ja, dann erzähle ich mal von meinem ersten Aufenthalt. Also ich muss sagen, die Leute aus dieser Baba-Gruppe, aus dieser früheren Reiki-Gruppe, die erzählten mir so viel über Indien, so viel über den Ashram, über Swami. Ich war so gut vorbereitet. Ich wusste, wenn ich in Bombay aus dem Flieger steige, dann kommt mir die Treibhausluft entgegen. Ich wusste, wenn ich in das Taxi einsteige, dann ist besser hinten zu sitzen und das Gayatri zu chanten. Und ich wusste, wenn man im Ashram ankommt, dass dann die Kofferträger sich auf den Kofferraum stürzen, aber dass das alles ganz liebe Leute sind und dass man da Vertrauen haben kann. Ja, das war einfach wunderbar, dass ich so gut vorbereitet war und alles im Koffer hatte, was man in einem Ashramzimmer braucht.
Auch kleidungsmäßig, dass man
ja muss. Ja, also das war einfach schon sehr gut. Eine Frau, die ich vorher nicht kannte, die reiste mit mir und die auch zum ersten Mal da war und mit mir ins Zimmer ging. Und die anderen aus der Gruppe, die wohnten alle draußen. Aber wir hatten einfach Swamis Führung und schon an der Accommodation hörte ich eine deutsche Stimme und ich fragte dann, ob sie uns zeigen kann, wo es zum Darshan geht und ob sie uns abholen kann. Und das tat sie dann auch und wir gingen am Nachmittag zum ersten Mal zum Darshan und der Darshan fand in der Purnachandra-Halle statt, denn in der Saikulwand-Halle wurde die Decke neu renoviert. Und ja, also zum ersten Mal in der Purnachandra-Halle, es gab so viel zu gucken, die ganzen Gemälde an den Decken, es war einfach wunderschön. Und dann kam die Darshan-Musik und auf der Bühne hinter dem Vorhang kam Swami hervor. Und noch passierte nichts, bis er an mir so vorbeigegangen war. Und dann, ja, dann kamen die Bewegung im Herzen, die Liebe und die Tränen. Und ich hatte keine Tempos. Aber seitdem hatte ich dann immer welche dabei. Weil das hörte einfach auch gar nicht mehr auf. Das, ja, ich weinte und weinte und weinte. Es war einfach nur, ja, wie soll man sagen, es war eine göttliche Berührung. Und dieser ganze Aufenthalt, der gestaltete sich dann so, dass ich ganz grob sagen kann, ich ging immer nur zum Darshan und wieder zurück ins Zimmer und legte mich auf mein Bett und versuchte irgendwie das in mir aufzunehmen, dass Gott drei Häuser weiter wohnt. Ja, das war zu Guru Purnima im Juli. Und wie gesagt, morgens war der Darshan in der Kulwandhalle. Und nachmittags in der Purnachandra-Halle und morgens gingen wir rein und da standen die Gerüste herum, wo eben nur für, um diese Deckenarbeiten zu machen. Und es gab da was ganz Witziges und zwar kamen morgens dann auch die Affen und die tanzten und hüpften auf diesen Gerüsten herum. Und einmal kam ein Affe herunter, klaute sich eine Handtasche von einer Frau und zack, 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 war er wieder ganz oben auf dem Gerüst. Machte die Tasche auf und holte ein Teil nach dem anderen heraus und ließ es nach unten fallen. Jetzt kann man sich vorstellen, Swami war gerade da, er war vorne auf der Veranda und gab Darshan. Und wo guckten die Leute alle hin? Dahin, wo was los ist. Ich dachte nur, ja, so sind so die Menschen, gell? Gott kann da sein, aber sie gucken immer da, wo Action ist.
Ja, vor den Affen ist man ja bis heute nicht so wirklich sicher. Allerdings tummeln sie sich heutzutage lieber am Einkaufszentrum.
Ja, und dann kam dieser Darshan, dieser Morgen-Darshan, wo Swami an mir vorbeiging und mir ganz tief in die Augen schaute. Zum ersten Mal schaute er mich an. Und es war ein Moment, ich würde sagen, der Zeitlosigkeit. Also, ja, ein ganz besonderer Moment. Ich guckte ihm dann so hinterher und er war schon etliche Schritte weitergegangen, bis ich meinen Verstand wieder einschaltete und sagte, er hat dich angeschaut. Ja, so. Und gleichzeitig, es ist so ein bisschen schwer, das zu beschreiben, aber gleichzeitig kam in mir ein Satz, ein Halbsatz. Und dieser Satz lautet, gereinigt von Schuld freuen wir uns wieder der göttlichen Huld. Und erst als ich wieder zurück war, war mir klar, das ist ein Satz aus einem Kirchenlied. Wahrer Gott, wir glauben dir, du bist in Gottheit und Menschheit hier. Ja, so ist es ja auch. und ja, hilf, dass wir stets deine Wege gehen, glorreich wie du aus dem Grabe erstehen oder so ähnlich. Also diesen Satz hat er mir gegeben und er hat mir, ja, ich habe ihn natürlich nie vergessen, weil ich ja dieses Lied kannte. Und es hat mir immer wieder auch geholfen, dass er mir einfach die Schuld genommen hat durch seine Gnade, durch diesen Augenblick einfach. Ja, das war so, glaube ich, das Wichtigste aus diesem ersten Aufenthalt im August 99. Als ich zurück war, habe ich gleich wieder gebucht zum Mahashivaratri 2000, wo es mir auch ein Lingam hervorgebracht hat. Und das mit anzusehen, das war schon was ganz Besonderes, aber auch nicht einfach für mich, das mit anzuschauen. Ich habe immer nur innerlich, ja, wenn man sich das eine Weile anguckt, ja, diese Geburt dieses Lingams, dann sagte ein Teil in mir immer, oh, Swami, tut es nie wieder. Also es war nicht so leicht für mich mit anzugucken, aber natürlich auch etwas ganz, ganz, ganz Besonderes.
Also für diejenigen, die das noch nie gesehen haben, auch noch nicht in einem Video, man leidet wirklich am eigenen Körper irgendwie mit. Es sieht für uns ja wirklich schmerzhaft aus.
Ja, das war einfach das Mitgefühl. Nicht unbedingt ein körperlicher Schmerz, aber ein Mitgefühl, dass es so mühsam ist, so etwas hervorzubringen. Sieht zumindest so aus, gell? Aber wir wissen ja auch nicht, was da geschieht, wenn er so ein Lingam hervorgebracht hat. Und nur das, was er uns gesagt hat, dass es das Symbol ist der Schöpfung, ja, dieses Unendliche. Und naja, ich hatte mal einen Traum zu Mahashivaratri. Und in diesem Traum stand, es war mir auf der Veranda und ich stand direkt neben ihm. Und er hatte einen royalblauen Umhang an. Wunderschön sah er aus. Und dann zeigte er mir so die Menge, so die Devotees. Und ich schaute mir die Devotees an und die standen alle und hatten alle solche royalblauen Mäntel an, solche Umhänge. Und dann schaute ich an mir herunter und ja, ich hatte auch einen an. Und er...
Hast du darin ein Symbol gesehen? Was wollte dir der Traum eventuell sagen?
Ich weiß es nicht wirklich. Es ist vielleicht einfach die Einheit, die er mir immer zeigen wollte, ja, dass wir alle royale Mäntel tragen und das Göttliche in uns tragen. Seine Schöpfung zu Shivaratri, ja. Und 4 Monate später haben wir dann gleich wieder Koffer gepackt zu Guru Purnima. Meine Freundin Christine und ich, wir waren da zusammen. Das war der Aufenthalt, da sind auch noch andere aus dieser freien Baba-Gruppe mitgereist. Und wir haben uns auch noch einer deutschen Gruppe angeschlossen. Ich glaube, wir waren so circa 17 Leute in der Gruppe und haben uns da auch getroffen und vorbereitet. Und man spricht dann auch über ein Interview, wie das so wäre. Und wir sind aber nicht immer als Gruppe zum Dajan gegangen. Und einmal, da gingen wir jeder so für sich zum Dajan und wir saßen dann auch so verteilt irgendwo. Und ja, und dann ging eine Frau aus unserer Gruppe nach vorne zum Interviewraum. Und sonst niemand von uns. Wir sind alle sitzen geblieben, wie angeklebt. Das war sehr merkwürdig. Naja, warum auch immer, es sollte so sein. Es ist wirklich keiner von den anderen 16 aufgestanden.
Du hast gerade gesagt, von der freien Gruppe, also das war die Reiki-Gruppe. Ja. Das heißt, es gab in eurer Nähe keine offizielle Barbergruppe?
Doch, die gab es in Wiesbaden, aber die kam erst später so ein bisschen in unser Bewusstsein. Zu dem Zeitpunkt waren wir einfach da gewesen. Ja. Ja, das war dieser Aufenthalt.
Hat denn die Frau, die Einzelne, die im Interview war, was erzählt?
Ja, schon. Sie hat da viel Privates von sich erzählt. Wurde eigentlich eine italienische Gruppe gerufen und da war ihr Freund dabei. Somit ist sie gegangen. Ja, sowas kann auch passieren. Natürlich habe ich mir viele Gedanken gemacht, warum bin ich nicht aufgestanden, warum habe ich mich nicht gerufen gefühlt. Und vielleicht gibt es eine kleine, vage Antwort dazu. Und zwar, ich saß mal beim Dajan und neben mir saß eine Gruppe mit Schülerinnen, die Mädchen, eine große Gruppe. Und Swami hat diese Gruppe zum Interview gerufen. Und ich bin in dieser Zeit auch sitzen geblieben, habe gewartet. Und als sie dann wieder rauskamen, haben die Kinder sich wieder neben mich gesetzt. Und in mir kam dann so eine Stimme, sie leben alle noch. Ja. Ja. Und ja, das war jetzt dann zu Guru Purnima 2000. Und 2001 sind wir zu Ostern nach Whitefield gefahren. Und da habe ich Swami meinen ersten und letzten Brief abgeben dürfen. Und er nimmt ja wirklich nur dann den Brief, wenn es für einen wirklich, wirklich wichtig ist. Gell? Ansonsten, ich habe öfter mal einen Brief hingehalten. Aber da in Whitefield kam er, hat mich angeschaut, hat mir direkt einen Brief abgenommen. Das war auch sehr wichtig. Da änderte sich gerade so meine private Situation. Das war so erleichternd und so gnadenvoll und ich war so happy. Das war dann zu Ostern. Dann war ich im September wieder da zu Dasara.
Ein deutliches Suchtpotenzial ist erkennbar.
Ja, es ging immer ganz kurzfristig wieder hintereinander weg. Und ja, dann kam der Aufenthalt zu Swamis Geburtstag. Es war schon mein 6. Aufenthalt 2002. Ja, der ist noch sehr bezeichnend. Wir sind zu Swamis Geburtstag so, so früh morgens aufgestanden und haben so früh in die Schlange gestellt. Aber wir kamen nur bis zu diesem Anleihenplatz vor der Dajan-Halle. Wir haben es gar nicht geschafft, reinzukommen. Und es ging mir wirklich gar nicht gut an diesem Morgen. Und wir fanden dann Platz an so einem Rollladen von der Purnachandra-Halle. Und ja, über mir hing dann so ein riesengroßer Lautsprecher. Und ja, Swami kam zum Dajan, aber er kam nicht, wie ich es mir so sehr gewünscht hatte, in einer weißen Robe, wie er das ja sonst oft tat am Geburtstag. Er kam in Orange. Ja, ich war so enttäuscht, weil es war ja auch mein Geburtstag und ich habe es mir so sehr gewünscht, dass er in Weiß kommt. Und mir kamen die Tränen und ich schaute an mir runter und ich sah, dass ich auch noch meinen Sari falsch rum anhatte. Also es kam so einiges zusammen. Aber der Höhepunkt war dann, als Swami seine Ansprache hielt. Swami sprach über den Buddhivogel. Und der Buddhivogel, da geht es um das Unterscheidungsvermögen, der hat zwei Flügel. Und der eine Flügel heißt Satya und der andere Flügel wird in dieser Taittiriya Upanishad Rita genannt. Und ich hörte immer nur Swamis Worte, wie er sagte, Satya, da-da-da-da, Rita, Satya, da-da-da-da, Rita. Und ich habe nur geweint, er hat mir so mein Herz geöffnet und es war einfach ein Riesengeschenk. Aber ich war dann hinterher so fertig gewesen. Und dann kam der Nachmittag Dajan und da kam Swami in Gelb. Und er war für mich Krishna und er verwöhnte mich und ich war nur glücklich.
Also das war auch dein Geburtstag, der gleiche Tag?
Ja, Swamis 77. Geburtstag und für mich, ich bin dann in mein 44. Lebensjahr gekommen. Ja.
Thank you.
Rita, magst du uns noch etwas von diesem Buddhivogel erzählen? Und was hat das mit Rita auf sich? Das ist ja wahrscheinlich ein Sanskritwort.
Ja. Buddhi steht ja für die höhere Intelligenz in uns, die wir auch über unsere Intuition empfangen können. Und Buddhi ist dem Atman sehr nahe. Also Buddhi ist in dem Bereich, wo er 90% von Atmans Leuchtkraft und Energie empfangen kann, wenn wir geöffnet sind. Und Buddhi ist die feinste Manifestation in unserer Schöpfung. Und Buddhi gehört zu einem inneren Instrument in unserem Kopf, und das nennt man Antakarana. Antakarana ist ein Instrument, und dieses Instrument beinhaltet, darin sind unsere Gedanken, Manas, darin ist das Gedächtnis, Citta, da ist auch unser Ego, Ahamkara, und unser Unterscheidungsvermögen, Buddhi. Und Buddhi hat sozusagen die Herrschaft über all diese Gedanken und Gefühle, über unser Gemüt oder unsere Psyche, und hat eine positive Beeinflussung natürlich, ja, weil es eben die lichtvolle Energie von Atman ist. Und Buddhi ist auch so diejenige Instanz in diesem Gefüge, in diesem Instrument, in diesem Antakarana, was eben die Sinneseindrücke, die ich jetzt so bildlich gesprochen, die von unten kommen, über unsere Sinne, auch unterscheiden kann und klassifizieren kann. Gell?
Und das Wort Rita, das ist ja wahrscheinlich ein Sanskrit-Ausdruck, heißt auf Deutsch.
Genau, also der Buddhivogel, also dieses Buddhi selbst wird als Vogel dargestellt, weil Buddhi beinhaltet in sich nochmal ganz wichtige Aspekte, damit Unterscheidungsvermögen überhaupt sein kann, damit es auch funktionieren kann. Und da wird der Kopf des Vogels wird bezeichnet als Shraddha. Und Shraddha bedeutet, das ist der Glaube in uns und unser spirituelles Bemühen, unsere Sadhanas. Und die geben uns ja die Beständigkeit und auch diese Unbeeinflussbarkeit, ist ganz wichtig, dieser Glaube an unsere innere Göttlichkeit. So, jetzt kommen wir zu dem linken Flügel des Vogels, und der heißt Wahrheit, Satya. Und Satya bedeutet, dass wir das, was wir erleben in dieser Welt, dass wir das Wort auch in die Tat umsetzen, dass wir tatsachengetreu auch berichten. Also das, was man getan hat, was man gesehen hat, dass das wirklich auch in der Wahrheit weitergegeben wird. Und Satya bezieht sich auch auf die, also vor allem auch auf diese äußere Welt, ja, diese Wahrheit. Dann gibt es den rechten Flügel, den nennt man göttliche Ordnung oder Rita. Und das hat eine umfassendere Bedeutung und versinnbildlicht die Reinheit, die Harmonie in Gedanken, Worten und Taten, und bezieht sich also auf die Welt des Geistes, diese innere Welt, auf unser Gemüt. Dann hat der Vogel noch einen Schwanz, der heißt Yoga. Und der Schwanz ist erforderlich, um zwischen den beiden Flügeln, zwischen Satya und Rita, das nötige Gleichgewicht zu halten. Also zwischen der inneren Welt und der äußeren Welt. Und Yoga heißt hier Herrschaft über den Geist und die Sinne. Ja, deswegen ist Buddhi so hoch angesiedelt, weil es die Herrschaft über unser Denken und Fühlen auch hat. Und der Körper des Vogels, Mahatattva, das ist das göttliche Urprinzip. Es ist die Erfahrung des eigenen Selbst als Sein, Bewusstsein, Glückseligkeit oder als Satchit Ananda oder Tattvam Asi, das, was wir kennen als das bist du. Und somit ist eben Buddhi aus diesen 5 Einzelkomponenten zusammengefügt und besitzt eine ungeheure Kraft. Und diese Kraft, die brauchen wir so, so dringend. Und seit Swami seinen Körper verlassen hat, brauchen wir sie umso mehr, damit wir in uns genau erkennen können, was ist unsere Wahrheit und was ist nicht unsere Wahrheit. Ja, dass wir unabhängig werden von anderen Menschen, dass wir frei werden und in uns, in unserem Herzen die Wahrheit erkennen. Und Swami hilft ja jedem Einzelnen dabei, die Wahrheit in sich zu finden und nicht irgendwo draußen bei anderen Leuten, die irgendwas sagen. Ja.
Chadul Nietchitinanchu Garvamuvakim Chandradu Vipunna E Chaduve Patidi Vityaku Vinayame Satrupa Vityaku Vinayame Satrupamau Chaduvu Nechitinanchu Garvamu Vakinchanradu
Damit, liebe Hörerinnen und Hörer, ist diese erste Stunde des Gesprächs mit Rita Bender für heute beendet. Eine Stunde hat eben leider nur 60 Minuten und ich hätte noch so viele Fragen gehabt. Damit muss ich mich und damit auch Sie auf den zweiten Teil der Sendung mit Rita Bender vertrösten. Sie wird dann unter anderem über ihre Arbeit auch mit Flüchtlingskindern eingehen. Für heute verabschiedet sich am Mikrofon Ihre Evelyn Seliger.
Karamuvidi Udidhanam Gatinchedam Sugati Ui Avidyapati Chaduvul Nechitinanchu Garvamu Vakinchanradu Meekunam Ee Chaduve Patidi నిత్యకు వినయమే సద్రూపం విద్యకు వినయమే సద్రూపం.